Hallo ihr Lieben, da ist die Valentina. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, möchten wir euch noch Bescheid geben, dass Erklärme die Welt im August eine kleine Sommerpause macht. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nichts zum Hören von uns bekommt. Wir spielen nämlich den gesamten August immer dienstags wie gewohnt Erklärme die Welt-Folgen aus unserem Archiv aus. Also Folgen, die schon vor einigen Jahren erschienen sind, die ihr aber vielleicht noch nicht gehört habt. Und es sind Episoden, die immer noch total aktuell sind und uns besonders gut gefallen haben. Habt also einen wunderschönen Sommer und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut doch mal vorbei auf erklärmir.at/support. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um das Mikrobiom und was das ist und warum das wichtig ist, erklärt uns Gabriele Berg. Hallo, liebe Gabriele.
Ja, hallo Andreas, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich bin Mikrobiomforscherin und mit dem Hintergrund, dass ich Mikrobiologin bin und Biotechnologin und auch Ökologie studiert habe und ich lehre und forsche hier an der TU Graz.
Gabriele, ich war jetzt gerade beim Mittagessen. Wir nehmen in Graz auf, man kann auch Schleichwerbung machen, beim Ginkgo, tolles veganes Essen, da gibt es ein Buffet. Und es ist gerade sehr heiß an diesem Tag und ich habe mir da so Salatteller zusammengestellt. Ich habe mir extra nach der Recherche zum Mikrobiom habe ich mal einen Krautsalat draufgegeben und Rotkraut, was Fermentiertes. Habe einen Apfel dazu genommen, ein bisschen Spinat, Kartoffelsalat und Co. Und wenn ich so an diese Ernährung denke, also bis vor 2 Tagen, dann denke ich, okay, da irgendwo ist Kohlenhydrate drin, in den Kartoffeln ein bisschen was anderes, ein paar Vitamine, ein paar Ballaststoffe und Co. Und seit ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist mir bewusst, da ist noch ganz viel anderes drinnen, was ich zu mir genommen habe. Mhm. Was denn?
Ja, da ist Mikrobiom drin. Das, wenn man das dann im Detail betrachtet, sind das sehr viele kleine Mikroorganismen, die also winzig klein sind im Mikro Maßstab und das meiste sind Bakterien, es können aber auch Pilze und Archaeen sein. Und
was sind Archaeen?
Archaeen sind Formen, von denen wir ursprünglich dachten, dass die noch vor den Bakterien auf der Erde waren. Deshalb haben die auch diesen schönen Namen.
Das ist wie archaisch.
Archaeen. Genau. Mhm. Und jetzt wissen wir aber, dass das unsere Vorfahren sind. Also die stehen zwischen den Bakterien und uns. Und das sind ganz genügsame kleine Lebewesen, die eigentlich auch so fast überall sind.
Mhm. Und das sind nicht ein paar wenige, sondern das sind viele, viele Millionen Mikroorganismen, oder? In so einem durchschnittlichen Salatteller.
Ja. Also es sind Trillionen oder es sind dann schon so viel, dass man eigentlich dort gar keine Zahlen mehr muss. Da muss man schon mit der Anzahl der Nullen dann arbeiten. Es sind wirklich viele. Also für viele Lebensmittel wissen wir das jetzt schon. Zum Beispiel 100 Millionen für einen Apfel, aber auch die Salatblätter und ja, also alles Lebendige ist besiedelt.
Alles Lebendige ist besiedelt, wir auch.
Ja auch.
Mhm, ja.
Ja.
Ist ja irgendwie auch ein bisschen ein gruseliger Gedanke. Also wenn man sich neu damit beschäftigt, dass da so viele kleine Bakterien herumlaufen. Eigentlich hat man das Gefühl, zum Beispiel, wenn man einen Apfel hernimmt, du hast gesagt, so 100 Millionen Mikroorganismen sind da drauf im Durchschnitt. Man wäscht ja eigentlich den Apfel, weil man möchte ja irgendwie die mögliche krankheitserregende Lebewesen darunter waschen, damit mir die nichts tun oder Schmutz und Co. Genau, und trotzdem bleibt da aber so viel drauf.
Da bleibt so viel drauf, weil die Mikroorganismen, die sitzen nicht auf der Schale, sondern die sitzen im Fruchtfleisch und im Kerngehäuse. Ja, also das Problem ist, dass seitdem wir Mikroorganismen kennen, seitdem wir wissen, dass die auf der Welt sind, 400 Jahre lang, sind die mit Krankheiten assoziiert. Ne? Und jeder kennt das, man infiziert sich und wird innerhalb von Stunden, geht es einem ganz, ganz schlecht. Und insofern ist das natürlich, wachsen wir damit auf. Und diese Mikrobiomwelt, die bedeutet, dass wir die Mikroorganismen komplett anders sehen müssen. Also das ist wirklich ein richtiger Paradigmenwechsel. Und nur so sind wir überhaupt zu diesem essbaren Mikrobiom gekommen, ehrlich gesagt, weil wir wollten das mit Schülern umsetzen, haben überlegt, wie können wir den Schülern zeigen, dass das Mikrobiom Gesundheit erzeugt und nicht Krankheit, haben dann die Äpfel ausgewählt und waren dann selbst noch überrascht von diesen Ergebnissen.
Mhm. Wovon wart ihr überrascht?
Na, dass es so viele sind. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal die Salatblätter aus meinem Garten angeschaut habe. Da war ich schon überrascht. Also,
Hast du aufs Mikroskop gelegt dann, oder wie?
Ja, also das schafft man nicht mit dem Mikroskop. Also da gibt es jetzt so ganz super Techniken, wo man jedem Bakterium so eine kleine Sonde implantiert und die dann sichtbar machen kann. Aha. Unter Spezialmikroskopen.
Aha. Du hast gesagt, man implementiert eine Sonde.
Mhm.
Wie kann man sich das vorstellen bei so einem kleinen Lebewesen? Wie geht das?
Ja, das ist also eine tolle Technologie, die entwickelt wurde. Und die werden dann geöffnet und dann dockt die da an die DNA an und dann kann man die hat dann einen Schwanz, der fluoresziert. Aha. Und dann kann man das sichtbar machen.
Aha. Und dann hast du dir dein Salatblatt aus dem Garten angeschaut und hast gedacht, wow, da geht's rund.
Ja.
Und was machen die dann? Die schwimmen die ganze Zeit herum oder was tun die? Oder wie schaut das aus?
Die haben eigentlich mehr einen festen Standort, kommunizieren miteinander und sind eigentlich ständig auch mit dem Salat im Austausch. Aha. Also die Mikrobiomforschung, die ja insgesamt extrem technologiegetrieben ist, also die erst in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat, hat das eben aufgedeckt, dass jeder Organismus, also von uns bis zum Gänseblümchen und bis zum Vogel, sozusagen ein Gesamtorganismus aus uns selbst und den Mikroorganismen ist.
Mhm. Ja, total faszinierend.
Also
oder?
Wir sind alle ein kleines Ökosystem und dieses Mikrobiom verbindet uns eben auch ganz entscheidend mit dem Umweltmikrobiom.
Mhm. Kommen wir dann noch näher dazu, zu dieser Verbindung Boden, Pflanze. Man isst, es ist in uns, diese Kreisläufe, die es da gibt. Wenn du sagst, das sind eher so, wenn du jetzt mit dem Mikroskop dein Salatblatt anschaust, das sind eher so statische Lebewesen, das sind nicht die ganze Zeit flott unterwegs. Und du hast gesagt, aber die kommunizieren viel miteinander und sind mit dem Salat im Austausch.
Mhm.
Erklär mal, wie die kommunizieren und was das heißt, dass die mit dem Salat im Austausch sind.
Ja, also die haben mehrere Sprachen, die über Moleküle, über chemische Moleküle funktionieren, dass sie sozusagen interagieren und dann auch unterscheiden können, wer ist und mit dem Wirt interagieren. Und dann startet ein ganz großes Zusammenspiel zwischen dem Wirt und diesen Mikroorganismen.
Der Wirt ist das Salatblatt.
Der Wirt ist das Salatblatt oder wir selbst.
Mhm.
Also ohne unser Mikrobiom zum Beispiel, wir können ganz viele essentielle Dinge, die können wir gar nicht. Und ohne unser Mikrobiom könnten wir nicht überleben. Ja, also die Vitamine, die Botenstoffe, also Kommunikationsstoffe, die werden alle von Mikroorganismen in unserem Darm dann gebildet. Und das ist ein Zusammenspiel, was sich über Millionen von Jahren auf der Erde entwickelt hat. Und wenn man das so aufdeckt, dann hat man wirklich Ehrfurcht davor, wie sich das entwickelt hat.
Und wenn du sagst, die kommunizieren über kleine Moleküle, was ist da quasi die Kommunikation so? Ich brauche X oder hier ist Y? Oder was ist quasi die Kommunikation? Oder was tauschen die dann untereinander aus oder mit dem Wirten?
Man muss sich so ein Mikrobiom eigentlich wie so eine kleine Stadt vorstellen. Also das, die haben einen Arbeitstausch. Also jeder hat auch andere Funktionen und produziert andere Stoffe, kann andere Stoffe verdauen und produziert dann wieder Stoffwechselprodukte, die der andere nutzt. Und also das ist eine Gemeinschaft von sehr unterschiedlichen Organismen, die zusammenarbeitet, damit das Mikrobiom funktioniert. Und die arbeiten halt untereinander zusammen und genauso arbeiten sie auch mit ihren Wirten zusammen.
Ja, total. Also wo es, glaube ich, eh mehr Menschen kennen, auch vielleicht aus dem Biologieunterricht von früher, ist auch bei Bäumen, dass die mit Pilzen zusammenarbeiten und quasi sich in der Evolution über im Laufe der Zeit haben sie sich quasi auf ein Backel kaut, wie man in Österreich sagt. Und beide haben was davon und dann quasi bildet man ein Team, wie man das in der Arbeit auch macht.
Ja, also da kann man eigentlich wirklich sehr viel davon lernen. Und dieser Film Avatar zum Beispiel, der wurde ja auch von Wissenschaftlern begleitet und angeregt, die eben das auch zeigen. Und also ich fand das wirklich auch beeindruckend, wenn man das so umsetzen kann.
Also bei Avatar, wer es nicht gesehen hat, die verbinden sich dann ja mit ihrem Zopf, sind es die Haare, also Teil vom Körper, dann mit dem Boden. Und dann kommunizieren sie quasi mit der, oder was immer, das ist schon so lange aus, dass ich Avatar gesehen habe.
Also für mich war so das Entscheidende eigentlich, dass die ja untereinander irgendwie kämpfen. Für mich ist auch relativ lange her, aber dass ihr Lebensraum so eingeschränkt wird und sie brauchen, die Bäume brauchen dieses ein großes Stück, damit sie funktionieren können, weil alleine können sie gar nicht leben, weil die tauschen sich ja auch aus untereinander. Also wenn ein Baum krank ist oder so, dann bringen die anderen Nährstoffe hin die kommunizieren eben auch über diese Mykorrhiza-Netzwerke miteinander. Und da sind dann Bakterien, die nutzen das wieder als Straßen da zu korrespondieren. Also das ist schon toll.
Und wenn man jetzt dieses Salatblatt mit den vielen Mikroorganismen drauf, wenn man das jetzt isst, was passiert dann mit den Mikroorganismen in unserem Körper?
Ja, also das ist auch etwas, was wir eben so neu schreiben konnten, weil früher dachte man ja, also in unserem Magen, da gibt es einen pH-Wert von 2, da wird alles abgetötet und normalerweise überlebt da nichts. Und jetzt wissen wir aber, dass das nicht so ist, weil gerade die Mikroorganismen, die in den Pflanzen leben, die sind natürlich geschützt davor. Zudem mit dem Essen insgesamt ist der pH-Wert nicht so gering. Und es gibt sogar ein eigenes Magenmikrobiom, was auch, wenn das so in eine Richtung ausschlägt, dann kennen vielleicht auch viele den Helicobacter pylori, der ist ja recht bekannt, so Magenpathogen, den man dann haben kann. Und dann kommt es in den Darm und dort, der Darm ist wie so eine Art großer Fermenter, so ein Reaktor. Und dort wird die Nahrung verdaut von einem hochdiversen Mikrobiom, was sehr individuell ist. Und dann produzieren eben die Mikroorganismen auch diese lebensnotwendigen Stoffe für uns. Die werden dann aufgenommen und kommunizieren eben auch. Dann gibt es diese ganz berühmte Darm-Hirn-Achse. Also dass wir auch direkt dann unser Denken und Fühlen und unser Wohlbefinden davon beeinflusst wird, was die Mikroorganismen produzieren.
Aber das eine ist so das Mikrobiom, das wir in uns schon haben, also die ganzen Mikroorganismen, die ganzen kleinen Lebewesen im Darm. Und jetzt kommen über den Salat von außen neue dazu. Bleiben dann manche da und sagen, hallo, ich gehöre jetzt auch dazu, gehen die einfach durch, wie funktioniert das?
Ja. Also in den meisten Fällen sind das sozusagen Passagiere. die da durchgehen. Ja, ganz entscheidend ist natürlich, sind die ersten Lebensjahre, insbesondere in den ersten ein bis drei Jahren, wenn sozusagen, also nach der Muttermilch, was die Kinder dort dann essen. Und dann gibt es natürlich immer Perioden, in denen wir auch Mikroorganismen verlieren. Also das ist ja eins der Hauptprobleme heute, ist der Verlust von Mikroorganismen. Also es ist nicht mehr, dass einzelne Bakterien da sind, sondern dieser Verlust. Und da können die dann auch wieder siedeln, ja, oder später im Alter wissen wir auch, dass da wieder Nischen entstehen, die dann besiedelt werden können. Und diese Prozesse sind noch nicht alle hundertprozentig verstanden, weil es eben auch schwer ist zu erforschen und weil es sehr individuell ist.
Mhm. Okay, und die, also weil du sagst, die können sich auch wieder ansiedeln, also quasi wenn es bestimmte Bakterien oder Pilze noch nicht da sind, dann bleiben die und füllen quasi die Nischen, die es gibt, wieder aus.
Ja, davon gehen wir aus.
Mhm. Und bei einem Kind in den ersten ein bis drei Jahren ist es deshalb so wichtig, weil da noch ganz viele Leerstände sind. Und dann je vielfältiger man sich dann ernährt, desto bunter ist das Mikrobiom und desto besser funktioniert das, oder wie?
Genau so ist es. Also da sind viele Nischen und Lebensräume vorhanden. Und zuerst kommt ja normalerweise mit der Muttermilch, kommen auch Bakterien, werden auch Bakterien aufgenommen. Das sind aber sehr spezielle, die diese Muttermilchzucker verdauen, Bifidobakterien, die sind auch irre gesund. Und manche von denen haben wir bis ins hohe Alter. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Und dann brauchen wir natürlich andere, die unsere Nahrung, die wir speziell essen, eben auch verdauen können. Und die kommen dann in der Regel mit der Nahrung, siedeln die sich an.
Mhm.
Also deshalb ist es eben ganz entscheidend, was wir in dieser ersten Zeit des Lebens essen. Und es gibt auch natürlich diese Theorie, also Babys stecken ja alles im Mund, die haben so eine Phase, gerade diese Phase eigentlich, wenn sich das Mikrobiom zusammensetzt und dass sie eben möglichst viel Diversität da reinbringen, ja, also unbewusst natürlich. Und unser Immunsystem hilft dann eben auch mit, die zu selektieren, die gut sind, die werden behalten. Also das ist hochgradig individuell auch und passt eben genau zu unserem persönlichen Immunsystem.
Mhm. Also es kann sein, wenn zwei Kinder dieselbe Löffel Erde zu sich nehmen, dass dann das Immunsystem vom ersten Baby lässt gewisse Sachen da, was das Immunsystem vom zweiten Baby abwehrt und wieder ausscheiden lässt, gekillt wird, ich keine Ahnung, wie das funktioniert, weil das Mikrobiom so unterschiedlich ist und das kann ich jetzt brauchen, das tut gut oder das tut nicht gut und das tschüss.
Ja, ja. Es gab jetzt so eine ganz interessante Arbeit, wo sogar in einem Kindergartenumgebung gezeigt wurde, wie sich die Mikroorganismen untereinander austauschen und wie die dann sogar auf Mütter übergehen und die Mütter dadurch gesünder werden von den Mikroorganismen anderer Kinder. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Also die Forschung bringt da ständig irgendwelche neuen Fakten auf den Tisch, die uns eigentlich immer mehr aufzeigen, wie vernetzt wir untereinander sind und auch mit unserer Lebenswelt, wie stark wir da vernetzt sind, also über die Lebensmittel, über die Lebensräume, in denen wir uns gemeinsam aufhalten.
Mhm. Um noch bei den Kleinkindern zu bleiben, was ist dann der Ratschlag an die Eltern? Lasst die Kinder alles in den Mund stecken, was sie wollen? Ist gut so?
Ja, alles ist immer ein bisschen schwierig, also natürliche Dinge auf alle Fälle. Und also ich würde auch empfehlen, wirklich selbst zu kochen und frisches, regionales Gemüse und Früchte zu verarbeiten.
Mhm. Warum?
weil die in der Regel ein sehr wertvolles Mikrobiom haben. Es ist auch interessant, dass die einzelnen Länder oder Regionen so wirklich interessante Kulturen haben, welche Früchte sie den Babys geben. Also in Finnland sind das zum Beispiel Blaubeeren oder in Afrika ist das Baobab. Also ist ja auch der Affenbrotbaum, haben wahrscheinlich schon die Affen sich ihr Mikrobiom geholt. Und also diese traditionellen Lebensmittel, die sind sicherlich auch sehr wertvoll, wenn man da auf die Großeltern mal hört.
Und selber kochen, weil ich kann mir vorstellen, ich denke jetzt laut nach, du sagst mal, ob das stimmt. Also wenn ich mal Fertiggericht hole, das meistens ja länger haltbar ist, dann ist es ja deshalb länger haltbar, weil man ganz viele der Mikroorganismen bewusst entfernt hat, damit es nicht schlecht wird. Und wenn ich etwas lange Haltbares esse, dann fehlen viele der Mikroorganismen, die ich anders als wenn ich jetzt frisches Gemüse aus dem Garten hole und gleich verkoche, dann schon noch drin habe.
Genau. Mhm. Aber das ist ja sozusagen, also das Mikrobiom ist ein Bestandteil und es gibt eben viele, viele andere, die Ballaststoffe und so weiter und sekundäre Pflanzenstoffe. Und wichtig ist jetzt, dass man nicht in irgendwelche Extreme verfällt. Und ich denke, dass unsere Babynahrung auch sehr gut ist und sehr geprüft ist. Sie hat eben diese Mikrobiomkomponente nur im geringen Maß. Aber da kann man ja auch einen guten Mix machen aus Selbstkochen und aus anderen Produkten.
Mhm. Die Geburt ist auch ganz wichtig, oder, für das Mikrobiom?
Ja, die Geburt ist ganz entscheidend, weil wir eben im Geburts- oder wenn die Babys durch den Geburtskanal gehen, eben auch schon Mikrobiom der Mutter bekommen.
Mhm. Also es geht dann über bei einer vaginalen Geburt das Mikrobiom der Mutter auf das Kind.
Ja, ja. Mhm. Und das wurde eben herausgefunden in so Kohortenstudien, dass die Kinder, die dann über Kaiserschnitt geboren sind, ein höheres Risiko haben, bestimmte metabolische oder Immunkrankheiten zu bekommen. Und insofern, da man dieses jetzt weiß, gibt es ja auch Mikrobiomtransplantationen und wenn man es weiß, dann kann man ja auch kuscheln und so weiter, also den Mikrobiomaustausch anders gestalten.
Mhm. Aber ist es prinzipiell so, wenn ein Kind geboren wird oder ein Kind im Mutterleib hat noch kein Mikrobiom, kommt das alles von außen oder ist das schon teilweise auch in der DNA angelegt?
Also da gibt's, ich weiß nicht, ob dieser Fakt, der ist glaube ich immer noch nicht endgültig geklärt, aber es ist weitgehend, sind die Babys sozusagen nicht besiedelt und die Besiedlung kommt dann hauptsächlich, wenn sie auf die Welt kommen.
Weil gelesen bei dir habe ich auch, es gibt durchaus Saatgut, also ist das der Kürbiskern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo im Kern schon ein Mikrobiom drinnen ist, also Mikroorganismen drinnen sind. Oder ist das ein
Genau, Blödsinn? Also das ist ja parallel dazu, dieses vererbbare Mikrobiom, wie wir das nennen. Und die Pflanzen sind ja sehr, sehr, sehr viel länger auf der Erde. Und beherbergen sozusagen dieses Vererbbare im Samen, beziehungsweise manche haben ja auch Sporen, also es gibt ja nicht nur Samenpflanzen. Und da geben sie eben diese wertvollen Mikroorganismen der nächsten Generation weiter. Also das ist auch ganz wichtig für die Gesundheit und für das Wachstum der Pflanze. Also mit Pflanzen kann man natürlich viel einfache Experimente machen. Mhm. Und wenn man das jetzt abtötet zum Beispiel oder wenn man dann einzelne Mikrobiome oder Mikroorganismen zugibt, dann sieht man, wie unterschiedlich oder welchen großen Effekt das auf die nachfolgende Generation hat. Also da können wir sehr viel lernen, auch für uns.
Mhm.
Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Experimente zu machen. Ja.
Was für Effekte gibt es da, wenn man das Mikrobiom verändert?
Die Pflanzen, also auf das Pflanzenwachstum, auf die Gesundheit und auf die sogenannte Resilienz, also wie die Pflanzen sozusagen mit Stress umgehen. Also ob sie jetzt Krankheit, also ob sie mehr krank werden oder ob sie auch gegen abiotischen Stress wie Temperatur und so resilienter sind. Mhm. Das wird vermittelt mit dem Mikrobiom.
Mhm. Und habe ich das richtig im Kopf, dass der Kürbiskern zum Beispiel etwas ist, wo schon wo über die DNA Mikroorganismen oder das Mikrobiom zum Teil vererbt wird, dann gibt es so ein Kürbiskern in den Boden. Mhm. Und dann ist im Boden ja auch viel los. Mhm. Also dann tauscht sich das auch nochmal aus? Oder was passiert da?
Derzeit ist der Stand, dass wir sozusagen die Hälfte, ungefähr die Hälfte, also das ist auch individuell, so vererben. Also die, wenn jetzt der Samen keimt, dann kommen viele Mikroorganismen aus dem Samen. Die sitzen schon in dem Samen, sitzen die so an dieser Anlage für die Wurzeln und für die Blätter und besiedeln die. Und gleichzeitig nimmt aber die Pflanze auch Mikroorganismen aus dem Boden auf. Und das ist auch, also die Pflanzen, die wir untersucht haben, war das jetzt auch so, die Hälfte kommt vom Samen und die andere Hälfte kommt vom Boden. Und das ist ja auch irgendwo fantastisch, dass man auf der einen Seite dieses lange Erbe hat über Millionen Jahre, wie sich die Pflanzen entwickelt haben. Und auf der anderen Seite aber dann auch eine Adaptation an so lokale Verhältnisse. Also das, weil das Bodenmikrobiom ist ja überall anders. Also das ist ja ganz global ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und so können die Pflanzen eben optimal wachsen.
Und dann irgendwann wird das zum Kürbis und dann essen wir es und dann kommen die Mikroorganismen, die im Boden waren, die in der Pflanze waren, die in der DNA von Kürbis waren, kommen dann in uns. Mhm. Die meisten passieren, oder wenn wir vielleicht ein Kleinkind sind, dann bleibt mehr davon in uns. Mhm. Total faszinierend, also dieser ganze Kreislauf und dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt und der Boden ist nicht einfach nur was, wo man drüber geht, sondern das ist literally ein Teil von uns.
Absolut. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Der Boden ist ja das Mikrobiomreservoir insgesamt. Und das ist ganz wichtig und das ist auch wirklich beunruhigend zu sehen, wenn man weiß, dass in 60% der Böden in Europa geschädigt sind und sehr viel asphaltiert und weiter anderweitig genutzt wird.
Mhm. Du hast eh schon gesprochen, dass das Problem ist heute nicht, dass wir das zu viele verschiedene Mikroorganismen gibt, die uns bedrohen, sondern eher, dass die Vielfalt zurückgeht, der Verlust an Diversität, sowohl in unserem eigenen Mikrobiom als auch in der Landschaft. Jetzt hast du das Asphaltieren angesprochen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch die intensive Landwirtschaft, große Monokulturen, ja. Große Geräte, die drauf herumfahren, Pflanzenschutzmittel, viel Dünger und so weiter, die Klassiker.
Absolut. Also die intensive Landwirtschaft ist ein Haupttreiber so dieses Artenverlustes. Also das ist auch was wir erst in den letzten Jahren überhaupt festgestellt haben und wo wir das Ausmaß noch nicht 100% kennen, wie viel dieser Diversität wir verloren haben. Also beim Menschen geht man von ein Drittel bis zur Hälfte aus. Also der Mensch ist in dem Fall das Bestuntersuchte, aber für die Pflanzen, also für die Kulturpflanzen haben wir auch einen guten Überblick und da sind auch sehr viel Diversität verloren und deshalb sind unsere modernen Kulturpflanzen auch so extrem anfällig und brauchen dann immer mehr Pestizide und Dünger. Also das ist sozusagen so ein, so eine Aufwärtsspirale, die da passiert. Ja.
Ein Drittel bis die Hälfte des menschlichen Mikrobioms, also der Diversität, der Buntheit an Mikroorganismen in uns, ist weg.
Ja.
Wow. Krass.
Ja, und dadurch viele Krankheiten, also metabolische Krankheiten und Krankheiten des Immunsystems.
Metabolisch heißt Herzkreislauf oder was ist
genau,
metabolisch?
Genau, und Adipositas und also alle, die sozusagen auf einen veränderten Metabolismus zurückzuführen sind, die sind dadurch, also die chronischen Krankheiten von heute werden über diesen mikrobiellen Diversitätsverlust vermittelt, leider. Und da gibt es auch wirklich gute belastbare Daten zwischen der mikrobiellen Diversität in der Umwelt oder in den Lebensmitteln und den Krankheiten, dem Auftreten von Krankheiten.
Also ist ein Teil davon, neben man isst zu viel Fett, man bewegt sich zu wenig, die Luft ist vielleicht verschmutzt, man verbrennt fossile Energie und Co. Oder ist ein Teil davon?
Genau, also diese Faktoren, die wirken alle zusammen und leider synergistisch.
Wow, krass, also sehr krasse Zahl, das schreckt mich jetzt sehr. Ja.
Ja.
Was wir also nicht nur dem Planeten antun, sondern quasi auch uns selbst.
Ja. Also, und das ist vielleicht auch so eine ganz wichtige Sache, dass diese planetare Gesundheit, die ist so unmittelbar mit uns verknüpft. Und das kann man als Individuum, kann man das gar nicht lösen. Also natürlich, man kann sich gesünder ernähren, mehr pflanzenbasiert ernähren, aber es ist wirklich schwierig. Also wir müssen da zusammenarbeiten und diese planetare Gesundheit wiederherstellen.
Wenn ich hier einen großen Hebel, das wäre eine eigene Podcast-Folge in der Europäischen Union mit den hohen Fördermitteln für die Landwirtschaft, könnte man eigentlich sehr schnell sehr viel ändern. Ist aber nicht immer im Interesse aller.
Das ist nicht immer im Interesse aller, weil das sind natürlich auch große Geschäftsfelder. Also Landwirtschaft und Ernährung ist Big Business.
Und mit pflanzlicher Ernährung tut man dem eigenen Mikrobiom was Gutes, weil da ist, vor allem wenn man es frisch isst, wenn man es vielleicht roh isst, aber ich glaube auch wenn man Gemüse oder Obst kocht, bleibt auch noch das meiste erhalten an Mikrobiom.
Genau.
Und gleichzeitig tut man auch dem Rest des Planeten was Gutes, weil diese intensive Landwirtschaft braucht sie unter anderem auch, wenn man so viel Tierfutter anbauen. Also das meiste dieser großen Monokulturen, da werden ja keine Kürbisse für uns angebaut, sondern Getreide, Soja für Schweine oder Futter für Rinder und so weiter.
Ja, also das ist eigentlich eine überzeugend einfache Rechnung, dass wenn man mehr sich pflanzenbasiert ernährt, für die eigene Gesundheit mehr tut und auch für die planetare Gesundheit viel mehr tut. Also das ist schon sehr überzeugend. Muss nur umgesetzt werden.
Und die Dosis macht das Gift. Also ich esse auch gerne Schnitzel, aber man muss nicht dreimal die Woche Schnitzel essen, sondern man kann dann auch einen Salat essen oder was auch immer.
Und Diversität ist auch, also Vielfalt ist da immer das Entscheidendste überhaupt. Also wenn man sich da so ganz streng ernährt und immer das Gleiche isst, dann ist es vielleicht sogar noch problematischer.
Ja, total spannend. Also ich nehme auch so mit, so alles hängt mit allem zusammen in der Natur und wir sind ein Teil davon.
Ja.
Und ist nicht egal, was im Boden passiert, wie es den Pflanzen geht, weil das merkt man dann auch, dass es viel mehr Allergien gibt oder Krankheiten, die es vielleicht früher nicht so gegeben hat in dem Ausmaß.
Ja, also da gibt es ja Statistiken und ich merke das auch bei Vorträgen, merkt man das auch sehr, dass die Leute da jetzt anders darauf reagieren, weil das einfach schon so verbreitet ist in der Bevölkerung.
Wenn du jetzt sagst, so ein Drittel bis die Hälfte der Diversität im menschlichen Mikrobiom ist verloren gegangen, wie viel kann man dann selber mit guter Ernährung, mit sehr vielfältiger Ernährung verbessern oder wieder sich zurückholen?
Tja, das ist eine gute Frage. Da gibt's das ist individuell, aber man kann, glaube ich, Lebensmittel und Ernährung sind definitiv Medizin und langfristig gesehen wirkt sich eine Nahrungsumstellung positiv auf die Gesundheit aus, insbesondere auf chronische Krankheiten. Das ist jetzt nicht immer 100% oder es gibt natürlich auch Krankheiten, die nicht darüber bekämpft werden können und man muss mal unbedingt, glaube ich, ärztliche Begleitung ansuchen. Aber dass diese Prävention, als Prävention und wir müssen ja immer mehr in die Prävention gehen, weil das Gesundheitswesen einfach so teuer ist und das auch totalen Sinn macht. Dafür ist es super.
Kann man das eigene Mikrobiom checken lassen? Gibt auch viele so Selbsttests. Kann man sich das anschauen, wie gut oder wie gesund, wie divers das ist?
Das kann man machen, aber das ist natürlich immer eine Frage, wie man dann diese Daten interpretiert. Und da ist es schon ganz wichtig, Experten zu Rate zu ziehen. Also wenn bei bestimmten Krankheiten, also im Krankenhaus, die Ärzte haben immer die Möglichkeit und die nutzen die auch sehr viel, das Mikrobiom mit einzubeziehen in ihre Diagnosen und Therapien. Wenn man das für sich selbst machen will, dann macht das auch immer Sinn, das begleiten zu lassen, beziehungsweise dann nicht eine statische Probe zu nehmen, sondern das zu verfolgen. Aber das wird immer mehr gemacht und je mehr Daten wir haben, desto mehr kann man damit aussagen. Aber man sollte auch nicht zu viel versprechen damit. Es ist halt ein Parameter.
Macht Sinn, so Probiotika zu nehmen? So quasi, ist es Futter fürs eigene Mikrobiom oder was sind Probiotika?
Ja, Probiotika sind Mikroorganismen, die in hoher Qualität dann auch geliefert werden und das ist sehr unterschiedlich und hängt auch sehr stark davon ab, wie es einem selbst geht. Also wenn man zum Beispiel Antibiotika nimmt oder auch was sich jetzt in der letzten Zeit herausgestellt hat, ist zur Begleitung von schweren Krankheiten ist es sehr sinnvoll, Probiotika zu nehmen. Also da findet man jetzt auch immer mehr heraus, wofür es gut ist und wo es vielleicht keinen Sinn macht. Da werden die Methoden auch besser. Eine generelle Antwort dazu gibt es nicht. Und man kann jetzt auch nicht generell sagen, die sind gut oder sie sind schlecht.
Ja, also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, ich will meinem Mikrobiom was Gutes tun, der hat die Gabriele bei Erklär mir die Welt gesagt, jetzt nicht gleich in die Apotheke laufen und sich Probiotika reinschütten, sondern vielleicht eher sich einen Salat machen.
Ja, oder selbst fermentieren oder Probiotika nehmen. Also ich glaube, also wichtig ist es schon, dass man sich selbst auch kennenlernt und in seinen Körper hineinhorcht, was einem gut tut. Das ist eben auch, macht auch diese Individualität aus.
Warum sind fermentierte Lebensmittel so gut fürs Mikrobiom?
Diese fermentierten Lebensmittel, die sind ja sehr alt. Also das machen wir seit tausenden Jahren. Und die bilden so einen Mittelschritt zwischen unserem Darmmikrobiom und dem Pflanzenmikrobiom. Also das ist sozusagen schon so ein Verdauungsprozess, der schon außerhalb angefangen hat. Und da sind eben besonders viele Produzenten von wertvollen Substanzen, die sind da schon angereichert. Und insofern sind die leichter verdaulich. Also es gibt ja auch viele Menschen, die die Produkte mit vielen Ballaststoffen schlechter vertragen. Und die sind dann leichter verdaulich, weil die schon ein bisschen abgebaut sind. Und dann hat man eben, also hat viele Vorteile und hat wahrscheinlich auch im Laufe der Evolution auch unser Darmmikrobiom sehr geprägt. Also so eigentlich geniales Konzept, muss man sagen.
Oh. jetzt haben wir schon über den Darm gesprochen. Aber das Mikrobiom ist ja nicht nur im Darm zu Hause, oder? Oder Mikroorganismen haben wir ja auch auf der Haut. Wo findet man das überall?
Ja, eigentlich überall. Also eigentlich ist es überall. Aber das Hautmikrobiom ist eben noch ein sehr substanzielles Mikrobiom, muss man sagen, weil es eben auch an dieser Zwischenstelle zur Luft ist und zu der Umgebung. Und ich hatte jetzt gerade einen Vortrag gehört von jemandem, der so Zellen, menschliche Zellen mit 3D-Transkriptomik anschaut, also so eine ganz neue Technologie. Und der meinte, da sind überall Mikroorganismen. Also so ist schon spannend. Aber das Hautmikrobiom und das Mundmikrobiom ist auch sehr wichtig. Das gehört ja zum Verdauungstrakt dazu. Aber das ist auch sehr wichtig.
Mhm. Warum?
Also das ist ja ein wichtiger Umschlagsplatz sozusagen, wo wir anfangen, unsere Nahrung zu verdauen und wo die ersten Schritte sozusagen gelegt werden. Und man weiß auch, dass man, wenn man jetzt ein krankes Mundmikrobiom hat, dass es sich sehr ungünstig auf die Gesamtgesundheit auswirken kann.
Da ist eine Frage gekommen von einem Hörer, der Karl, und der hat gefragt, stimmt es, dass man sich vor dem Zähneputzen am Morgen nicht küssen sollte, weil das Mikrobiom da so intensiv ist?
Es kommt jetzt auf das Mikrobiom des Partners an, würde ich sagen. Ja, wir wissen schon, dass wir eben sehr viel austauschen. Und ich meine, wir leben natürlich mit unseren Partnern, mit unseren Lebenspartnern, leben wir auch in einer Mikrobiomgemeinschaft. Also das wurde auch viel gezeigt in Dörfern in Afrika, wie der Austausch da funktioniert. Aber also wenn er krank ist, vielleicht nicht, aber ansonsten.
Aber das heißt, es wurde gut gezeigt, wie der Austausch funktioniert. Wie funktioniert der denn?
Wie funktioniert der? Naja, also ich meine, wir durch den Kontakt sozusagen und durch die Spucke, da sind ja leben die Mikroorganismen drin. Ich glaube, 80 Millionen oder so tauscht man aus bei einem Kuss.
Okay, aber das mit Zähneputzen, das ist wurscht, wenn man mit dem Partner zusammenlebt und sich küsst, dann ist da sowieso ständiger Austausch da. Und dann muss man, also außer der Partner ist krank, das ist was anderes, aber sonst darf der Karl vorm Zähneputzen schmusen.
Ja, darf er.
Sehr gut. Also du sagst, überall gibt es Mikroorganismen, also auch auf den Augen, in den Augen leben. Mikroorganismen.
In den Augen selbst nicht. Da gibt es so Enzyme, die das verhindern. Mhm. Aber zumindest an den Wimpern, da gibt es so richtige Ökosysteme mit so kleinen Einzellern, die dann auch die Bakterien fressen und
Weiß nicht warum, aber finde ich jetzt irgendwie was Beruhigendes, dass in den Augen keine sind.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen arbeiten an deinem Verhältnis zu Mikroorganismen.
Ja, ich glaube auch. Ja, aber ist das so geprägt, oder? Diese lange Geschichte der Bakterien sind was ganz Schlechtes.
Weg aber davon. Wenn man sieht, was die schaffen, wie die zusammenleben, was die gestalten. Ich meine, allein, dass die unsere Erde von diesem Mars-ähnlichen in dieses grün-blauen Planeten verwandelt haben. Und ich meine, wenn man in die Alpen wandern geht oder so, diese Diversität, die da erschaffen ist, das ist ja alles auch vom Mikrobiom entstanden, ja. Dann kann man sein Verhältnis ändern.
kannst du das ein bisschen erklären? Also die Erde ist grün und blau wegen dem Mikrobiom. Also wie hat das funktioniert? Wie ist das vonstatten gegangen?
Das Leben ist ja im Ozean entstanden, also im Marinen. Und dann vor 500 Millionen Jahren sind die ersten Moose, Algen an Land gehopst, zusammen mit Mikrobiomen wahrscheinlich, mit Mykorrhiza und Bakterien. Und die haben ja überhaupt erstmal angefangen, Boden zu produzieren. Also es gab keinen Boden damals. Also es waren nur Gesteine. Und ja, und dann haben sie eben langsam angefangen, sich zu entwickeln. Erst Moose und Farne und dann die Samenpflanzen. Und das ist alles in Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom passiert. Also das ist ja auch unsere Entwicklung, die dann sehr, 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 sehr viel später kam, ist ja auch eine Auseinandersetzung sozusagen mit Mikroorganismen.
Mhm. Du hast schon gesagt, also man lebt quasi auch in Partnerschaft mit dem Mikrobiom der Menschen, mit dem man zusammenlebt. Und das ist auch gut so, oder? Da gibt es Austausch, wir wollen das, wir wollen Diversität. Du hast auch mal wo gesagt, es ist auch gut, Zimmerpflanzen zu haben, weil auch da gibt es einen Austausch. Passiert das auch über die Luft oder muss man das angreifen, die Pflanze, damit das passiert?
Ja, also die Diversität von den Pflanzen, die mikrobielle, die ist eben so hoch, ja, weil jede Pflanze hat so ein eigenes Mikrobiom und die ist so unendlich hoch und gesund. Und insofern ist es auch gut, Zimmerpflanzen zu haben und die sind auch, also die geben auch ihr Mikrobiom ab in den Raum. Man kann sie auch anfassen.
Ernten, geht auch über die Luft.
Ernten ist zum Beispiel auch was ganz Gesundes oder Gartenarbeit, so was sehr Gesundes.
Mhm. Ich erinnere mich, du hast gesagt, bei den Babys ist auf jeden Fall gut, alles quasi Organisches sollen sie ruhig in den Mund nehmen. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, wie die Pandemie begonnen hat, dann haben alle begonnen, drüber nachzudenken, was da was alles passiert, wenn man jetzt eine Türklinke angreift oder wenn man U-Bahn fährt, und sind alle ganz paranoid geworden oder zumindest ein Teil von uns. Inwiefern ist das jetzt berechtigt? Weil wir haben unser Immunsystem, das tut eh schlechte Sachen aus, rausfiltern. Quasi heißt es umgekehrt dann, ich sollte jetzt in die U-Bahn gehen und wenn man nicht graust, dann schlecke ich da die Stange ab, die da. oder wie geht man um mit diesem?
Na, diese Pandemie war ja auch schon ein Ergebnis sozusagen dieses Biodiversitätsverlust und dass auch die Wildtiere immer mehr unter Druck sind. Und insofern wird es da auch immer mehr Outbreaks dieser Art irgendwo geben. Also die sind schon eine Folge. Und insgesamt ist es natürlich so, dass Hygiene ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Also es ist eine Frage der Balance wirklich zwischen Biodiversität und Hygiene. Also Hygiene, so Hände waschen, ist was ganz Wichtiges. Also die Frage ist, ob man jetzt Desinfektionsmittel im normalen Leben braucht man die eigentlich nicht. Wenn wir eine Pandemie haben, brauchen wir die natürlich. Also dann, ja, also oder im Operationssaal würde man jetzt auch natürlich Sterilität bevorzugen. Während wir wissen, wenn man jetzt sich erholt, dann ist es schon wieder besser oder eben auf Reha geht, dann ist es schon besser, wieder sich mit Diversität zu umgeben bei den meisten Krankheiten. Also es ist eine Balance und es ist auch ganz viel gesunder Menschenverstand.
Mhm. Gabriele, man spürt bei dir auch sehr viel Verbundenheit mit der Natur oder mit dem Planeten. War das immer schon so bei dir oder hat dich deine Auseinandersetzung wissenschaftlicher Natur mit diesen Themen dann auch noch sehr geprägt und dir klar gemacht, mit was du es da zu tun hast auf der Erde?
Also das wurde schon definitiv in meiner Kindheit auch gefördert. Also auch mit meinen Eltern waren wir sehr viel in der Natur und bin ich dort aufgewachsen und habe mich der Natur immer schon verbunden gefühlt. Und je mehr man natürlich mit wissenden Augen irgendwie da reinschaut, desto mehr kann man sich auch daran erfreuen, wenn die Ökosysteme funktionieren.
Mhm. schon mal, also ich denke jetzt wieder an Avatar, es hat schon auch was Magisches, oder? Wie das alles zusammen wirkt und funktioniert auf der Erde.
Na, absolut. Oder wenn man jetzt so von der Dienstreise aus Asien kommt und dann erstmal eine Tour macht in die Alpen, also dann fühlt man sich ja irgendwie wirklich so richtig angekommen, ne? Also das ist schon toll, wie man da auch in der Natur leben kann.
Gibt es ein Thema, über das wir nicht gesprochen haben, was du wichtig findest?
Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich viele Dinge schon sehr ausführlich geredet, ne?
Schön. Dann kommen wir zu deinen Büchertipps. Du hast eines mitgebracht und hast in Summe drei Büchertipps für uns.
Ja, eines habe ich mitgebracht. Das ist auch gleich ein Geschenk für dich.
Oh.
Das ist das 30 Pflanzen die Woche. Das ist sozusagen ein Kochbuch nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Da kann man seine Ernährung damit umstellen. Und das sind eben wunderschöne Rezepte von der Katharina Seiser.
Ich liebe Katharina Seiser, die war auch schon im Podcast. Ich habe schon drei verschiedene Bücher von ihr. Und danke, danke, danke. Ich liebe es.
Die ist wirklich toll. Und dazu gibt es auch eine App. Also da kann man dann sozusagen seinen Pflanzenkonsum, also viele Menschen lieben ja auch, sich zu monitoren, kann man seinen Pflanzenkonsum beziehungsweise viele kennenlernen.
Cool, ja. Die anderen beiden Büchertipps?
Ja, also ich liebe ganz viel Biografien zu lesen, weil die ja auch immer so irgendwie viel besser sind als, oder manchmal besser das richtige Leben als das Ausgedachte. Ich habe jetzt gerade Joachim Meyerhoff, Die entsetzliche Lücke, gelesen. Das fand ich sehr unterhaltsam und sehr spannend und kann man nur empfehlen.
Worum geht's da?
Das sind insgesamt 6 Folgen und beschreibt seine Kindheit. Das sind eigentlich ja einfache Dinge, also ist jetzt kein sehr außergewöhnlich, also es ist schon natürlich, jedes Leben ist außergewöhnlich, ne, also, und sehr schön erzählt das Verhältnis zu den Großeltern und das Verhältnis zur Familie, zur Natur, zur Arbeit und auch wie man sich fühlt als Jugendlicher, die unterschiedlichen Phasen des Lebens, also hat mir sehr gut gefallen. Das ist schon das zweite, was ich höre und habe dann lese und habe dann auch beschlossen, dass ich die anderen noch lesen werde. Mhm. Und ja, ansonsten, also ich bin wirklich eine extreme Vielleserin und ich lese eigentlich keine, ganz wenig populärwissenschaftliche Bücher und hauptsächlich Romane. Und was ich auch gerne unbedingt wieder lesen möchte, ist die Josephus Trilogie von Feuchtwanger. Die habe ich schon 2-3 Mal gelesen und jetzt bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr. Die fand ich auch sehr wichtig irgendwie für mich, so zum Lesen, und sehr unterhaltsam.
Warum wichtig für dich?
Das erklärt so, dass die Religion, wie die Religionen zusammenhängen, und fördert so das Verständnis untereinander.
Mhm. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Also ich liebe wirklich Ö1.
Warum?
Ja, es ist eine tolle Informationsquelle und hat viele super Formate. Also es ist mein Lieblingsmedium.
Gibt es eine Sendung auf Ö1, die du besonders gerne magst?
Na, ich höre die eigentlich alle ganz gern. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt im Ausland bin oder so, dann höre ich mir das an. Auch die Nachrichtenformate finde ich sehr, sehr gut. So diese Mischung aus Internationalität und nationalen Dingen.
Ja, eins ist wirklich die mit Abstand am meisten empfohlene Medium bei mir im Podcast. Das sind viele
das
Menschen
sich
begeistert.
An dir.
Ja. Der Auswahl der Gäste.
Ja, eine Auswahl der Gäste.
Ja, wir haben zu Beginn auch über Podcasts gesprochen. Welche Podcasts hörst du gerne?
Ja, ich höre eigentlich, also ich höre sehr gerne Podcasts. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Format, weil ich eben doch sehr viel laufe und dann ist das schön. Und ich höre viel die Zeit-Podcasts, aber mich auch einfach so mal durch andere Formate, an denen man dann irgendwie hängen bleibt und die hört.
Und bei der Zeit gibt es einen Podcast, den du besonders magst?
Ja, ich liebe eigentlich diesen Alles-Gesagt-Podcast, weil der so schön lang ist. Und
Also gehst scheinbar lange laufen, weil die Folgen dauern 5, 6, 7 Stunden.
Ja, ja, das ist dann mehrere Tage, nimmt das dann in Anspruch.
Liebe Gabriele, danke für deine Zeit.
Ja, danke für das sehr interessante Gespräch.
Das war wieder einmal eine Folge, mit der ich sehr viel für mein Leben dazugelernt habe und die mich Wochen später noch beschäftigt. Meine Learnings habe ich mir in mein Paper Republic Ledernotizbuch mitgeschrieben. Gabriele habe ich auch eines mit ihrem Namen geschenkt. Paper Republic produziert diese schicken lebenslangen Begleiter in Wien. So, was nehme ich mir mit? Erstens, wir könnten ohne Mikroorganismen nicht leben. Also zum einen gäbe es auf der Welt gar kein Leben, denn wir stammen evolutionär alle von kleinen Einzellern ab, den ersten Lebewesen auf dieser Erde. Und zum anderen brauchen wir sie in unserem Darm, auf unserer Haut, in unseren Mündern und auch überall sonst fürs Leben. Danke, liebe Bakterien und Co., dass ihr Dienst an unsere Gesundheit und unserem Wohlbefinden leistet. Zweitens, ein Apfel hat über 100 Millionen Bakterien. Die sitzen im Fruchtfleisch und im Kerngehäuse. Also wer das Kerngehäuse weglässt, nimmt rund 10-mal weniger davon auf. Das sind gute Bakterien, also Kerngehäuse im Zweifel mitessen. Alles, was lebt, ist besiedelt, auch Salatblätter, Gemüse, Vögel, Gänseblümchen. Wir sind alles ein eigener Organismus plus viele, viele Mikroorganismen. Drittens, unser Mikrobiom ist in Gefahr. Beim Menschen ist schon ein Drittel bis zur Hälfte der mikrobiellen Buntheit verloren gegangen. Das macht uns anfälliger für Allergien und für andere chronische Zivilisationserkrankungen wie Adipositas. Wir hängen unzertrennlich mit der Natur zusammen. Nur wenn sie bunt und vielfältig ist, sind es die Mikroorganismen in uns auch. Darum brauchen wir eine vielfältige Landwirtschaft statt Monokulturen.
Das Auto gibt's wie immer vom Hörer des Monats. Das bin in diesem Fall ich, Florian. Bin Softwareentwickler von Beruf und nebenbei begeistert Läufer und großer Fan von Menschen, die über sich hinauswachsen und scheinbar unmöglich schaffen. Aus diesem Grund kann ich euch besonders die Folge 377 Erklär mir wie in Istanbul zu Fuß mit Martin Zingel äußerst empfehlen und hört am besten rein. Jetzt noch die Credits. Danke an Sissi Grant für den guten Ton und das gute Bild. Danke an Therese Iliac und Stefan Lasnik von Müsli Link, dass immer genügend Werbung im Podcast zu hören ist. An dieser Stelle auch Danke an alle Firmen, die hier Werbung schalten. Kleine Buchungen von 1.000 bis 2.500 Euro könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bei Müsli Link bitte melden. Danke auch an alle, die den Podcast supporten auf erklärme.at/support. Ich bin einer davon und froh darüber, so ein tolles Projekt unterstützen zu dürfen. Gerade in dieser Zeit finde ich es besonders wichtig, unabhängige Medien zu unterstützen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Florian.